NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler, schönen guten Abend. America first. Diese Worte waren dem neuen US-Präsidenten Trump die wichtigsten gestern in seiner Antrittsrede. Daran ließ er keinen Zweifel. Er will Amerika wieder groß machen. Millionen US-Bürger fühlen sich aber gerade von Trump nicht vertreten. Und Hunderttausende bringen das gerade jetzt lautstark zum Ausdruck. Unsere Korrespondentin wird gleich den großen Marsch auf Washington beschreiben. Danach berichten wir über sehr skeptische Reaktionen aus Berlin auf Trumps Antrittsrede gestern. Ein Präsidialsystem wie in den USA wünscht sich auch der türkische Präsident Erdogan. Heute ist er dem einen Schritt näher gekommen. Das Parlament stimmte der Verfassungsreform zu und entmachtet sich selbst. Dazu gleich auch ein Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über das schwere Busunglück in Italien. Die Tagung von europäischen Rechtspopulisten in Koblenz und im Sport unter anderem über die heutigen Spiele der Fußball-Bundesliga. Zunächst schauen wir in die USA. Gestern haben Hunderttausende Trump-Anhänger auf der National Mall die Vereidigung des neuen US-Präsidenten gefeiert. Heute wollten Hunderttausende Gegner und vor allem Gegnerinnen gegen den neuen Präsidenten demonstrieren. Martina Butler ist für uns in Washington. Wie viele sind denn gekommen? Martina Butler in Washington, hören Sie mich jetzt?
Ich höre Sie, ich hoffe, Sie hören mich auch. Ich bin nämlich gerade zwischen Zehntausenden, die immer noch zum Women's March strömen. Seit Stunden ist es ein unaufhörlicher Strom an Menschen, die große Plakate mitbringen. Ich stehe direkt mit Blick auf das Kapitol. Hier sind ganz, ganz viele Menschen. Die Straßen, muss man sagen, sind schwarz vor Menschen. Man sieht nichts mehr von der Straße, weil so viele nach Washington gekommen sind, um gegen Trump und eben seine Regierung zu demonstrieren und für Frauenrechte, aber nicht nur für Frauenrechte, sondern auch gegen Rassismus. Ich habe eine Frau gesehen, eine Lehrerin, die hat ein Schild hochgehalten und gesagt, dies sind die Fragen, die meine Schüler haben. Darauf zum Beispiel Post-its, auf denen steht, werden sie auch kranken Menschen helfen? Warum sind sie so gegen schwarze Menschen? Also wo man merkt, es geht weit über das hinaus, dass es nur um Frauenrechte geht. Es geht hier um Menschenrechte. Und es ist eine sehr friedliche Stimmung und deutlich mehr Menschen als gestern bei der Amtseinführung von Donald Trump.
Gestern bei der Vereidigung waren ja auffällig wenige Prominente. Wie ist das heute?
Also heute sind deutlich mehr Prominente. Das ist natürlich auch bei fast null Prominenten gestern nicht schwierig. Heute sind so Namen wie Katy Perry hier in Washington, die Sängerin, oder Scarlett Johansson, die Schauspielerin. Wer soll mit dabei sein? Also es sind Prominente, aber ganz ehrlich, das, was das Entscheidende für die Menschen hier ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind in ihrer Kritik an Trump. Ich habe mich mit vielen unterhalten, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht allein in meiner Kritik an Donald Trump. Sie hören es um mich herum. Das ist hier heute fast Feierstimmung, sehr friedliche Stimmung, aber Feierstimmung beim Women's March in Washington.
Martina Butler war das live aus Washington über den Tag 1 nach der Amtseinführung von US-Präsident Trump und die Proteste. Seine Antrittsrede gestern wurde weltweit aufmerksam verfolgt. Mehrere deutsche Politiker warfen Trump nationalistische Töne vor und forderten ein starkes Europa als Gegenpol. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich am Rande einer Klausurtagung der baden-württembergischen CDU zurückhaltender. Daniel Pokraka berichtet.
Von selbst äußert sich die Kanzlerin mit keiner Silbe über Trumps Antrittsrede. Zu Gast bei der CDU Baden-Württemberg spricht Angela Merkel über den Zusammenhalt der Gesellschaft, die innere Sicherheit und über Europa. Aber dann wird sie natürlich nach Trumps Amtseinführung gefragt. Merkels Antwort:
Zum Ersten glaube ich ganz fest daran, dass es uns allen am besten gilt, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren auch haben in der internationalen Wirtschaftsordnung, in der internationalen Handelsordnung, in der Verteidigung, in unseren Bündnissen auch unsere Beiträge leisten.
Und zweitens sagte die Kanzlerin, das transatlantische Verhältnis werde in den nächsten Jahren nicht weniger wichtig als zuletzt. Und wenn es unterschiedliche Meinungen gäbe, finde man am besten Kompromisse, wenn man sich respektvoll austauscht. Also Mahnungen und allgemeine Einschätzungen, aber keine direkte Reaktion auf Trumps Antrittsrede. Merkel und ihr Umfeld sind noch dabei, sich ein Bild von Trumps künftiger Außenpolitik zu machen. Wohlwollend nahm man im Kanzleramt und Koalition zur Kenntnis, dass der neue Außenminister Rex Tillerson und der neue Verteidigungsminister James Mattis etwas andere Töne anschlagen als der neue Präsident, obwohl es gegen das neue Personal auch Vorbehalte gibt. Merkels außenpolitischer Berater Christoph Heusgen sagte in dieser Woche bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte:
Als man über die neue Administration las und auch über das Kabinett, da war es schon sehr beruhigend, zu lesen, dass Rex Tillerson beraten und unterstützt wird von Steve Hadley. Seither schläft man wieder sehr viel besser.
Steve Hadley, von dem Heusgen spricht, war Sicherheitsberater von George W. Bush in dessen zweiter Amtszeit. Von damals kennen sich die beiden. Heusgens Hoffnung, Hadley möge die neue US-Regierung dahingehend beeinflussen, dass sich an den Beziehungen zu Deutschland und Europa möglichst wenig ändert. Unterm Strich rät Merkels außenpolitischer Berater zu etwas mehr Gelassenheit bezüglich Präsident Trump. Ähnlich wie der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, der heute im NDR allerdings auch sagte, dass er sich von Trump eine andere Antrittsrede erhofft hätte. Eine, die anders klingt als dessen Wahlkampfreden.
Aber es war eine Einführungsrede, wie man sie so bisher von einem amerikanischen neu gewählten Präsidenten noch nicht gehört hat.
Andere reagierten deutlich schärfer auf Trumps Antrittsrede. SPD-Fraktionschef Oppermann bezeichnete sie im Tagesspiegel als nationalistisch und abstoßend. Und der grünen Außenpolitiker Trittin nannte Trump einen Spalter, der die amerikanische Demokratie in seiner Antrittsrede verächtlich gemacht habe. Linken-Fraktionschef Bartsch forderte die Bundesregierung bei NTV auf, Trump deutlich zu machen, wo die Grenzen sind.
Ich stelle mir mal vor, ein anderer Präsident eines wichtigen Landes auf der Welt hätte eine solche Rede gehalten. Da wären auch deutliche Worte gesagt worden. Aber es bleibt dabei, die Beziehungen zu Amerika liegen nicht nur am Präsidenten. Und am Ende des Tages muss man auch Trump an seinen Taten messen.
Lobende Worte für Trump kommen von AfD-Chefin Petri. Sie sieht in ihm ein Vorbild. Trump habe in den USA einen Weg aus seiner Sackgasse gewiesen. Petri wörtlich, genau so wollen wir das für Europa tun.
Daniel Pokraka mit Reaktionen auf Trumps Antrittsrede aus Berlin. Der türkische Präsident Erdogan möchte seine Macht ausweiten auf Kosten des Parlaments. Und die Parlamentarier haben in der vergangenen Nacht mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Es ging um eine umstrittene Verfassungsreform, bei der das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft und seine Befugnisse auf den Präsidenten übertragen werden sollen. Recep Tayyip Erdogan hat ja schon länger gesagt, dass er sich ein System wie in den USA wünscht. Und jetzt wird er es wohl auch bekommen.
Der Änderung haben 339 Abgeordnete zugestimmt, verkündete heute Morgen gegen 4.20 Uhr Ortszeit Parlamentspräsidentin Ayşe Nur Bahçekapılı. 330 Stimmen waren für die geforderte Dreifünftelmehrheit nötig. 142 Abgeordnete haben dagegen gestimmt. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu von der Republikanischen Volkspartei CHP konstatiert:
Der heutige Tag wird als ein Tag des Verrats am Parlament in die Geschichte eingehen.
Die pro-kurdische HDP mit ihren 59 Abgeordneten hat die Abstimmung boykottiert. Möglich wurde das Ja durch einen Pakt der islamisch-konservativen AKP mit der rechtsnationalistischen MHP. Regierungschef Binali Yıldırım ist zufrieden.
Wir haben die Debatte über eine Verfassungsänderung abgeschlossen. Die Verfassungsänderung vornehmen wird hingegen das gesegnete türkische Volk.
Darüber, ob die Änderungen wie angestrebt Ende 2019 in Kraft treten können, müssen die Wähler in einer Volksabstimmung entscheiden. Das Referendum soll voraussichtlich Ende März oder Anfang April stattfinden. Mehr als 50% Ja-Stimmen sind erforderlich, soll der Präsident mit einer bislang in der Verfassung nicht vorgesehenen Machtfülle ausgestattet werden. Genau das will die Opposition verhindern.
Von dieser Stunde an werden alle unsere Abgeordneten und Parteimitglieder auf die Straße, von Tür zu Tür, von Café zu Café, von Firma zu Firma gehen, um die Bürger in allen Einzelheiten aufzuklären,
verspricht CHP-Chef Kılıçdaroğlu. Die Systemänderung sei notwendig für die Stabilität des Landes, betont hingegen Präsident Erdogan. Stimmt das Volk im Frühjahr zu, dann wäre der künftige Präsident nach einer für November 2019 angesetzten Wahl gleichzeitig auch Regierungschef. Der Präsident könnte dann per Dekret ohne Zustimmung des Parlaments regieren. Er könnte Minister sowie seine Stellvertreter ernennen und entlassen und er hätte großen Einfluss auf die Justiz.
Reinhard Baumgarten berichtete über die geplante Verfassungsänderung in der Türkei. Das Parlament entmachtet sich also selbst und gibt die Macht in die Hände eines einzelnen Mannes, ähnlich wie in den USA. Wenn das Volk im Frühjahr zustimmt, darf Präsident Erdogan demnach nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch Regierungschef und Parteivorsitzender sein. Christian Buttgereit kommentiert.
Zur gleichen Zeit, als in den USA Donald Trump als 45. Präsident vereidigt wurde, demontierte sich in Ankara die türkische Nationalversammlung und machte auch in der Türkei den Weg frei für einen Superpräsidenten. Zwar hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan es vorgezogen, zur Amtseinführung von US-Präsident Trump seinen Außenminister zu schicken, doch sind sich Trump und Erdogan in vielen Punkten sehr ähnlich, etwa in ihrer Ablehnung des sogenannten Establishments, in der Haltung gegenüber Minderheiten und vor allem im Machtanspruch. Doch während Trump bereits auf dem Gipfel der Macht angelangt ist, befindet sich Erdogan noch im Anstieg. Es läuft gut für ihn. Seinen gefährlichsten Gegner hat er bereits weit hinter sich gelassen, Selahattin Demirtas. Der junge kurdische Politiker war ein Hoffnungsträger für viele Türken. Für solche, die weder mit Erdogans AKP noch mit den verkrusteten Kemalisten der CHP etwas anzufangen wussten. Demirtas und seine HDP verkörperten eine pluralistische Türkei, in der Menschen friedlich und frei leben können sollten, egal ob sie Türken, Armenier oder Kurden sind. Als wäre dieser Gedanke angesichts der derzeitigen Realität nicht beinahe kitschig, erhielt der charismatische Hoffnungsträger aus dem Südosten auch noch den Beinamen Kurden-Obama. So wie Barack Obama für viele in den USA und darüber hinaus Hoffnungsträger war, so war es Demirtas für die Türkei und darüber hinaus. Recep Tayyip Erdogan hatte das schnell erkannt. Sein Kampf gegen Demirtas begann mit den Neuwahlen im November 2015. Erdogan holte sich die absolute Mehrheit zurück. So wie es jetzt scheint, dürfte er bald sein Ziel endgültig erreicht haben. Denn genauso wie Obama in den USA Geschichte ist, ist auch der Hoffnungsschimmer Demirtas bereits erloschen. Er sitzt seit 2,5 Monaten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft forderte in der vergangenen Woche 142 Jahre Arrest. Demirtas' Partei, die HDP, wurde so lange als politischer Arm der terroristischen PKK diffamiert, bis selbst überzeugte Anhänger auf Distanz gingen. Dass die Partei noch einmal über die 10%-Hürde kommt, ist unwahrscheinlich, aber wohl auch nicht mehr relevant. Der Kurden-Obama ist erledigt, der Weg ist frei für den Türken-Trump. Ebenso wie Donald Trump ankündigte, die Macht an das Volk zurückzugeben, nimmt Recep Tayyip Erdogan für sich in Anspruch, der einzig wahre Interessensvertreter des Volkes zu sein. Um diese Rolle ausfüllen zu können, fordert Erdogan eine absolute Machtfülle. Der dafür notwendigen Verfassungsänderung hat das Parlament in der vergangenen Nacht zugestimmt. Die Mehrheitsverhältnisse waren nicht überzeugend, aber ausreichend. Die Reihen von Erdogans Regierungspartei AKP waren geschlossen, wohl auch, weil immenser Druck auf potenzielle Abweichler ausgeübt wurde. Was genau Erdogan Teilen der rechtsnationalistischen MHP geboten hat, damit sie zustimmen, wird sich möglicherweise bei der Ernennung der Minister offenbaren. Das Parlament ist eingeknickt, es hat seiner eigenen Entmachtung zugestimmt. Jetzt ist das Volk dran.
Ein Kommentar zur geplanten Verfassungsänderung in der Türkei von Christian Butgereit. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, 18.44 Uhr ist es. Bei einem schweren Busunglück im Norden Italiens sind in der vergangenen Nacht mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Zumeist handelt es sich um Schüler aus Ungarn, die auf der Rückreise von einer Skifreizeit in Frankreich waren. Sarah Zerbak fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
Es ist mitten in der Nacht. Viele Schüler schlafen bereits, als das Unglück passiert. Der Fernbus kommt von der Straße ab und fährt in einen Begrenzungsmast. Durch den Aufprall werden einige Reisende aus dem Fahrzeug geschleudert, das sofort in Flammen aufgeht. Andere können sich retten, indem sie die Scheiben des brennenden Busses einschlagen und auch dank der Hilfe eines Lehrers ins Freie gelangen. So schildert die italienische Polizei den Ablauf des Unglücks, bei dem mindestens 16 Menschen ums Leben kommen, rund 30 verletzt werden, 12 davon schwer. Der stellvertretende Schulleiter des Budapester Gymnasiums, Gabor Jacki, zeigte sich schockiert.
Die meisten der Reisenden waren unsere Schüler. In der Schule geht der Unterricht zwar weiter, aber wir hoffen, dass die Verletzten bald nach Hause geholt werden können.
Nach Angaben der italienischen Rettungskräfte sind die Verletzten in Krankenhäuser im nahegelegenen Verona transportiert worden. Eine Person liege dort im künstlichen Koma. Insgesamt waren 54 Schüler und Lehrer eines Budapester Gymnasiums an Bord des Unglücksbusses sowie erwachsene Begleitpersonen. Das hat der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest bestätigt und seine Anteilnahme für die Opfer des Unglücks ausgedrückt. Er versprach auch finanzielle Unterstützung. Alle Kosten der Heimkehr werden von der Regierung gedeckt, egal ob es um Verletzte oder Familienangehörige geht. Das gilt auch für den Heimtransport der Todesopfer. Die Reisegruppe war auf dem Rückweg von einem Skikurs in Frankreich in ihrer Heimat Ungarn, als es zu dem Unfall kam, auf der Autobahn 4 im italienischen Norden. Wie es dazu kam, das bleibt zunächst unklar. Wie der italienische Fernsehsender Rai berichtet, habe ein slowenischer Fernfahrer versucht, den Busfahrer zu alarmieren. Ihm sei ein Problem an den Rädern des Busses aufgefallen. Der Fahrer des Unglücksbusses habe jedoch nicht schnell genug reagieren können. Auch er und seine Familie waren unter den Todesopfern.
3 Tage nach dem schweren Lawinenunglück in Italien suchen Rettungsmannschaften immer noch nach Überlebenden in dem 4-Sterne-Hotel. Es war am späten Mittwochnachmittag nach einem Erdbeben komplett von Schneemassen verschüttet worden. Heute konnten 4 weitere Menschen gerettet werden, berichtet Stefan Tröntle.
Das Wunder geht weiter, so lauten die Schlagzeilen in Italien. 9 der 10 Überlebenden haben die Retter in den Abruzzen inzwischen aus den Trümmern des durch eine Lawine komplett zerstörten Hotels im Erdbebengebiet befreit. Zu einem Mann gibt es offenbar Sprechkontakt, ihn herauszuholen ist aber offenbar schwerer als gedacht. Außerdem haben die Helfer auch einen weiteren Toten geborgen, damit steigt die Zahl der bestätigten Opfer auf 5. Etwa 20 weitere Menschen werden noch vermisst. Aber nach Angaben der Helfer vor Ort gibt es möglicherweise noch andere Überlebende, denn sie wollen in den Trümmern weitere Geräusche gehört haben. Es könnte sich möglicherweise um Klopfzeichen handeln, sagte ein Feuerwehrsprecher. Erneut sind in Farindola westlich von Pescara mehr als 100 Rettungskräfte von Feuerwehr, Zivilschutz und Bergwacht im Einsatz. Ihre Arbeit wird allerdings durch schlechtes Wetter erschwert. Denn am Gran Sasso-Massiv hat es wieder begonnen zu schneien. In den Abruzzen arbeiten zudem Techniker des Energiekonzerns Enel daran, die Stromversorgung wieder komplett herzustellen. Immer noch haben 60.000 Menschen keine Elektrizität und damit auch keine Heizung. Außerdem ist der Zivilschutz dabei, weitere Straßen zu räumen, um seit Tagen von der Außenwelt abgeschnittene Orte zu befreien.
Die Lage im afrikanischen Gambia scheint sich geklärt zu haben. 6 Wochen nach der Wahl will der langjährige Machthaber Jammeh nun offensichtlich doch das Feld räumen. Das hat er in der vergangenen Nacht zumindest in einer Fernsehansprache angekündigt. Sein rechtmäßig gewählter Nachfolger war bereits im Nachbarland Senegal als neuer Präsident vereidigt worden und wartet jetzt darauf, sein Amt auch tatsächlich antreten zu können. Jens Borchers berichtet über den Sinneswandel des Amtsinhabers.
Ich habe heute guten Gewissens entschieden, die Führung dieser großen Nation abzugeben. So äußerte sich Yahya Jammeh in der Nacht zum Samstag in einer Fernsehansprache. Wann genau das sein wird und in welches Land er ins Exil gehen wird, das ließ der 51-jährige Autokrat allerdings offen. Jammeh hatte im vergangenen Dezember klar die Wahlen in Gambia verloren, weigerte sich aber, dieses Ergebnis anzuerkennen. Seitdem hatten die Vereinten Nationen, die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten ECOWAS und die Afrikanische Union politischen Druck auf ihn ausgeübt. Als auch das nicht half, setzte die ECOWAS Truppen in Marsch. In einem letzten Vermittlungsversuch konnten jetzt offenbar die Präsidenten Guineas und Mauretaniens Jammeh doch noch zum Machtverzicht bewegen. Wahlsieger Adama Barrow war bereits am Donnerstag im Nachbarland Senegal als neuer Präsident Gambias vereidigt worden. Wann er sein Amt wirklich antreten kann, ist aber noch unklar. Die Details des Machtverzichts von Yahya Jammeh, die müssten noch geregelt werden, hieß es aus Kreisen der Vermittlungsmission.
Unter dem Motto Koblenz bleibt bunt haben heute rund 5000 Demonstranten friedlich gegen Rechtspopulisten protestiert. Sie richteten sich gegen eine Tagung der ENF-Fraktion im Europaparlament, zu der aus Frankreich die Vorsitzende des Front National Marine Le Pen gekommen war, aus den Niederlanden Geert Wilders. Thomas Nettelmann berichtet über den Kongress in Koblenz und die Gegendemonstration.
AfD-Chefin Petri nutzte den Kongress der europäischen Rechtspopulisten zum erwarteten Angriff auf die EU. Die Freiheit des Individuums sei bedroht, diese EU werde man nicht länger dulden, sagte Petri in einer wenig emotionalen Rede. In der anschließenden Pressekonferenz klang das dann so.
Wir möchten, dass das jahrzehntelange Ideal der Europa der Vaterländer, in dem man gemeinsame Politik praktizieren kann, aber eben nicht unter dem Diktat von Brüssel und Straßburg wieder lebendig wird. Und wo es selbstverständlich ist, dass zu einem gemeinsamen Europa auch die nationalen und regionalen Unterschiede gehören, die Europa erst so reich gemacht haben. Und so wie in Amerika Donald Trump den Weg aus einer Sackgasse weist und neue Perspektiven auch für internationale Konflikte aufzeigt, genauso wollen wir das in den nächsten Monaten und Jahren für Europa tun.
In ihrer Rede auf dem Kongress lobte Petri ausdrücklich die französische Präsidentschaftskandidatin Le Pen von der rechtsextremen Front National und den niederländischen Rechtspopulisten Wilders. Beide hätten in der Vergangenheit den Sinn für Realitäten bewiesen. Bei ihrem ersten Auftritt in Deutschland warf Le Pen Bundeskanzlerin Merkel eine katastrophale Flüchtlingspolitik vor. Demonstrativ übten Europas Rechtspopulisten den Schulterschluss. Wilders sprach von einem patriotischen Frühling und von einem Geist aus der Flasche, den man nicht wieder zurückbringen kann. Und so sieht auch der österreichische FPÖ-Generalsekretär Wilimski keine Differenzen zwischen seiner Partei und der AfD.
Es ist nicht das leiseste Gewitterwölkchen zwischen FPÖ und AfD, wie es in der einen oder anderen Zeitung falsch beschrieben wurde. Ganz im Gegenteil, es passt kein Blatt Papier zwischen uns. Und genauso wie unsere Herzen quasi Frauke Petri begleiten auf dem Weg ins deutsche Bundeskanzleramt, sind unsere Herzen auch unterwegs mit Marine Le Pen auf dem Weg in die französische Präsidentschaft.
Der Wahlkampf ist also für Europas Rechtspopulisten in vollem Gange. In Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stehen in diesem Jahr drei wichtige Wahlen an. Der heutige Kongress wurde von der kleinsten EU-Parlamentsfraktion ENF veranstaltet. ENF steht für Europa der Nationen und der Freiheit. Eine Fraktion, die mit der Pressefreiheit ganz offensichtlich so ihre Probleme hat. Ein Großteil der öffentlich-rechtlichen Medien wurde der Zugang zu der Veranstaltung verweigert. Gegen den Kongress waren in Koblenz mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto Koblenz bleibt bunt hatten sich nach Angaben der Polizei 5000 Menschen in der Stadt versammelt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat auf der Kundgebung für Weltoffenheit und Toleranz geworben. Die Rechtspopulisten würden das Volk missbrauchen. Rassismus und engstirniges Denken würden die Menschen nicht weiterbringen.
Ich will auch betonen, dass das hier keine Gegendemonstration ist. Nein, es ist viel mehr. Es ist eine Demonstration für die Freiheit, für den Zusammenhalt in unserem Land, weil wir es nicht wollen, dass unser Land sich verändert in eine Richtung, die wir vor vielen, vielen Jahrzehnten einmal hatten.
Grünen-Chefin Peter sagte, man werde Europa nicht den Rechtspopulisten überlassen.
Und noch eine Großdemonstration gab es heute. In Berlin haben rund 18.000 Menschen für eine Wende in der Agrarpolitik demonstriert. Angeführt von über 100 Traktoren forderten sie einen tier- und umweltgerechten Umbau der Landwirtschaft. Und während draußen protestiert wurde, ließ man es sich in den Messehallen schmecken, beim ersten Besucherwochenende der Grünen Woche. Fabian Stratmann hat sich für uns umgesehen.
Traditionsreich, vielfältig, aber vor allem natürlich. Das Motto des Partnerlandes Ungarn lässt sich mit allen Sinnen erfahren. Die Stände sind schlicht aus Naturholz und ohne viel Klimbim, aber Traditionen werden trotzdem präsentiert. Folklore ist zu hören und auch zu sehen. Die Verkäuferin in geblümten Trachten, wohin das Auge blickt. Dazu begeistern Stelzenläufer die Besucher mit Trömmelchen und Trompeten und ungarisches Handwerk wie Eierfärberei und Stickkunst ist ohnehin omnipräsent. Aber was wäre die Grüne Woche ohne Essen?
Meine Bekannte hat diesen Schinken gekauft, der besonders gut sein soll. Ich habe eher früher diese ungarische Salami und diese ganzen Würste gerne gemocht.
Auf alle Fälle haben wir heute gut Wein probiert. Wurst, die kennen wir schon. Wir fahren auch nach Ungarn in Urlaub und so.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja Ungarn doch für die Wurst recht bekannt ist, aber dass doch sehr viel Paprika überall drin ist. Und ist ja schön, immer schön rot hier überall und Chili und Paprika.
Die dann zur Verzierung auch an den Holzständen hängen und der Halle ein kaum zu überriechendes Aroma verleihen. Mehr als 60 Länder stehen diesem kulinarischen Schaulaufen aber in nichts nach. Die Schweden stellen meterweise Lakritz aus und die Schweizer Halle lässt sich schon auf die Entfernung erriechen. Dem Käse sei Dank. Ganz neu in diesem Jahr der Streetfood-Markt. Rund um einen arrangierten Marktplatz stellen Betreiber ihre mitunter selbst kreierten Speisen aus, die dann auch schon mal komplett aus der Reihe fallen. Schwarze Pommes zum Beispiel.
Also wir sind viel auf Heavy-Metal-Festen und dann dachten wir, das wäre eigentlich mal was für die Mettler, dass wir einfach wirklich so richtig schwarzes Food verkaufen. Und das haben wir dann letztes Jahr angefangen, dass wir Pommes schwarz färben, Chili con Carne, unsere Würstchen.
Und Elke Zettel versichert den Neugierigen, mit unseren schwarzen Pommes könnt ihr euch sogar etwas Gutes tun.
Es ist medizinische Pflanzenkohle. Es ist auch noch entgiftend. Es bindet die Giftstoffe im Körper. Also ist es sogar auch noch gesund.
Etliche Schaulustige lassen sich vom Probieren nicht abhalten. Nach kurzer Verwirrung kommen die Speisen dann aber durchweg gut an.
Sieht böse aus, aber ist cool.
Schmeckt wie die normale Pommes und hervorragend.
Chili kenne ich auch anders.
Ja, das ist
aber das hat was.
Wir haben auch Gewürzmischungen hier. Dann kannst du es zu Hause nachkochen.
Nicht schlecht.
Die Gewürzmischung landet dann tatsächlich für 3,50 Euro in der Tasche. Und wieder zeigt sich, regionale und vor allem selbstgemachte Speisen kommen bei dieser Grünwoche besonders gut an. Mehr als 400.000 Menschen werden auch in diesem Jahr wieder zur Grünwoche erwartet. Und wenn die genug von Essen und Trinken haben? Es gibt in den Hallen auch eine Blumenschau und einen Erlebnisbauernhof beim international wichtigsten Schaulauf der Ernährungs- und Landwirtschaft. Aus Berlin, Fabian Stratmann. Fabian Stratmann, Berlin.
Der neue Berliner Flughafen BER kann definitiv nicht mehr im Jahr 2017 eröffnet werden. Grund seien die jüngsten Probleme auf der Baustelle, teilte der regierende Bürgermeister und Flughafenaufsichtsratschef Müller mit. Jan Menzel berichtet.
Die komplexe Sprinkleranlage und rund 1200 Türen im Terminal, das sind die aktuellen Sorgenkinder auf der Berliner Problembaustelle. Flughafenchef Mühlenfeld sagte, das damit verbundene Risiko für eine Eröffnung sei zu hoch. Schon vor einem Dreivierteljahr hatte der regierende Bürgermeister Müller angedeutet, dass eine Eröffnung in diesem Jahr schwer zu schaffen sein würde. Nun ist klar, sie ist unmöglich. Frühestens 2018 werden am BER Maschinen starten und landen können. Müller machte insbesondere zwei nicht genannte Firmen für die Probleme verantwortlich. Sie seien teilweise nicht mit ausreichend Mitarbeitern auf der Baustelle gewesen, um die Rückstände aufzuarbeiten. Die Chefs dieser Firmen, eine dürfte vermutlich Bosch sein, will Müller zu einer Baukonferenz ins Rote Rathaus einladen. Gleichzeitig erhöhte der regierende Bürgermeister den Druck auf die Flughafenmanager. Diese müssten in den nächsten Wochen einen, so wörtlich, harten Eröffnungstermin nennen. 2018 hält Müller nach wie vor für realistisch. Bei der Fertigstellung des Pannenprojekts sei man inzwischen in der Schlusskurve.
Die Fußball-Bundesliga ist zurück aus der Winterpause und das ist jetzt das erste Thema im Sport mit Tabia Kunze.
Und los geht's mit dem Blick zum Abendspiel. RB Leipzig führt nach 26 Minuten gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. Kompeer hatte in der 6. Minute getroffen und Frankfurts Torwart Radetzky, der musste vorher schon mit Rot vom Platz, weil er außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand gespielt hatte. Borussia Dortmund ist heute mit einem mühsamen Sieg ins neue Jahr gestartet. 2:1 bei Werder Bremen. Schürrle und Piszczek waren die Torschützen für den BVB. Bartels konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Die Bremer mussten nach Rot für ihren Torwart Drobny mehr als die Hälfte der Zeit in Unterzahl spielen. Der Auftakt für den BVB von Trainer Thomas Tuchel lief also glanzlos, aber erfolgreich.
Es fühlt sich für uns natürlich top an, weil wir mit dem Sieg gestartet sind und das heute das absolute dominierende Gefühl ist. Punkt.
Dortmund gewinnt zum ersten Mal nach 3 Spielen wieder. Werder verliert zum ersten Mal seit 5 Partien. Eine Niederlage in Unterzahl kassierte auch der Hamburger SV in Wolfsburg. Die Niedersachsen gewannen 1:0 durch ein spätes Tor von Mario Gomez. Bei den Hamburgern musste Ekdal früh mit Gelb-Rot vom Platz. Der HSV bleibt auf Relegationsplatz 16. Vorletzter ist weiter der FC Ingolstadt, der 0:1 auf Schalke verlor. Das Siegtor für die Schalker erzielte Neuzugang Guido Burgstaller in der Nachspielzeit.
Von der taktischen Disziplin, von der Arbeit gegen den Ball haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben viel Ballbesitz gehabt. Hätte mir allerdings erhofft, dass wir die 3-4 Großchancen, die wir gehabt haben, dass wir da einfach das Tor machen müssen. Und das ist das, was wir monieren müssen.
Und den werden Sie erkannt haben, das war Dieter Hecking. Der hat zum Einstand mit seinem neuen Club Borussia Mönchengladbach 0:0 beim letzten Darmstadt gespielt. Jetzt wollen wir aber nochmal den Schalker Torschützen des Tages hören, Guido Burgstaller.
Debüt für mich hier auf Schalke in dem geilen Stadion vor den geilen Fans und dann kann ich auch noch das Tor machen. Besser geht's nicht und richtig cool, dass wir heute gewonnen haben.
Und ein Fußballergebnis fehlt uns noch von heute. Hoffenheim hat 2:0 in Augsburg gewonnen. Für die deutschen Biathleten war es heute ein perfekter Tag. In Antholz feierte die Männerstaffel den ersten Sieg seit 2 Jahren. Und über den ersten Sieg im Weltcup überhaupt jubelte Nadine Horchler. Die 30-Jährige hat heute überraschend den Massenstart gewonnen.
Ja, das ist unglaublich. Das ist ein bisschen wie Fliegen. Das Stadion hat einfach gebebt, wo ich reingelaufen bin. Und es war ein unglaubliches Gefühl.
Nadine Horchler freut sich über Platz 1 vor ihrer Teamkollegin Laura Dahlmeier. Und gewonnen haben auch die deutschen Skispringer, und zwar den Teamwettbewerb beim Weltcup im polnischen Zakopane. Bei den Australian Open der Tennisprofis sind die Deutschen Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber heute in der 3. Runde ausgeschieden.
So viel vom Sport an diesem Samstag von Tabia Kunze. Und das war auch das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich immer als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Metler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.